Folge 182, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Diesmal nicht mein Standardsatz virtuell mir gegenüber, sondern in einem kleinen Besprechungsraum im Kurhaus in Bad Homburg sitzt mir Daniel Wollimassou gegenüber. Grüß dich.
Hallo Yannick, spezielle Aufnahmestätte hier. Richtig nice, dass wir es hier hinbekommen haben. Vor Ort bist du eigentlich das erste Mal hier nicht, ne?
Nee, weil wir sind bei den Bad Homburg Open, Samstag, 27. Juni, 2 Stunden nach dem Damenfinale. Ich wohne 50 Autominuten von hier im Rheingau und das ist jetzt, glaube ich, die 6. Auflage. Und ich war bis auf eine Auflage immer mindestens einen Tag hier, hatte hier auch schon mal ein Angie Kerber Interview 2021. Auf dem Weg vom Center Court zum Hotel, das ist ja Fußweg, nur ein paar Minuten, sozusagen 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, bevor sie noch in Wimbledon 21 selbst nochmal aufgeschlagen hat. Und seitdem mindestens einen Tag. Und dieses Mal habe ich mich bis zum Finale sozusagen habe ich gewartet, weil ich wusste, dass du heute hier bist. Und jetzt können wir 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen und unsere erste physisch gemeinsame Aufnahme machen seit
Hamburg.
Nee, BMW Open letztes Jahr.
Stimmt.
Hamburg war 24.
Ja.
Und in München haben wir letztes Jahr 2 Folgen gemacht. Und dieses Jahr warst du ja in Asien während München. Und ich glaube, ja. Wolli, wir haben uns auch, das ist so ein bisschen krass, wenn man fast wöchentlich so lange miteinander redet, aber wir haben uns seit München nicht mehr gesehen. Also seit 14 Monaten nicht. Was einem überhaupt nicht so vorkommt, weil wir die ganze Zeit uns sehen müssen, gell?
Das stimmt. Also ich hänge normal auch nicht mit Leuten ab, die so weit in der Kicktipp-Tabelle hinter mir sind. Ich sehe dich ja gar nicht mehr im Rückspiegel. Nee, aber krass, du hast absolut recht. Die München-Aufnahme, wir machen von jedem Turnier eine Aufnahme. Ist ja Hamburg war einmal, München war einmal, jetzt hier einmal. Irgendwann müssen wir mal so eine Checkliste machen und dann haben wir
die deutschen Turniere haben
hoffentlich jede Folge, von jedem Turnier eine Folge mal gemacht.
Ey, aber Leute, ihr seht ja, was Wolli für ein Typ ist. Vor 2 Wochen, knapp 2 Wochen in der letzten Folge, da gab es die Kicktipp-Runde, in der wir beide drin sind, auch schon. Und da hat er das nicht mit einer Silbe erwähnt, weil er abgeschlagen letzter war. Und jetzt, 2 Wochen später, am Ende der Gruppenphase, ist er plötzlich, wie aus heiterem Himmel, Gruppenführer, Tabellenführer. Und ich bin abgeschlagen und jetzt erwähnt es. Da siehst du, was du für ein Typ bist.
Das stimmt, aber du musst auch dazu sagen, ich war, als ich letzter war, in der WhatsApp-Gruppe, war ich einer der lautesten. Ich habe immer geschrieben und mich immer darüber lustig gemacht, was ich da hinten eigentlich mache. Und jetzt, wo ich oben bin, muss ich gar nicht mehr so viel reinschreiben, weil das übernehmen die anderen für mich. Und da lehne ich mich zurück und versuche, alle Verfolger mir vom Leib zu halten.
Fair, ja. Wolli und ich sind in einer privaten Kicktipp-Runde mit nicht nur überwiegend, sondern eigentlich mit ausschließlich Freunden und Bekannten von mir. Und genau, die WM geht ja noch bis 19. Juli, also da haben wir noch 3 Wochen zu kämpfen. Und es haben uns auch ganz viele geschrieben, dass ich, der am Anfang auch so laut darüber gesprochen hat, direkt nach Paris, wo ich so viel gearbeitet habe, vergessen habe, mein Fantasy-Team im Tennis aufzustellen. Und in diesen 2 Zwischenwochen hatte ich sozusagen mein Grand Slam Team, wo viele gar nicht im Einsatz waren, und jetzt bin ich von Top 10 zurückgefallen auf Platz 14. Habe jetzt aber in dieser Woche korrekt aufgestellt, zumindest dass alle in Action waren, habe aber noch nicht geguckt und habe sehr empathische Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ja, war ja klar, wenn du so viel arbeiten musst und so weiter. Aber Leute, das ist genau der Grund, warum ich sowas eigentlich nicht mache. Ich hatte es ja, glaube ich, sogar angekündigt, dass ich irgendwann vergesse aufzustellen und so ist es dann tatsächlich gekommen und dann kriege ich meistens so viel Hass, dass ich es laufen lasse, aber jetzt habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung als Gründer, als Mitgründer dieser Advantage-eigenen Liga, dass ich da jetzt wieder ein bisschen Fuß fasse. Wir müssen auch nochmal off the record reden, was der Sieger vom Sandswing bekommt, weil das kam auch als Frage. Die ATP hat natürlich nicht geantwortet und uns irgendwelche Preise vorgeschlagen, deswegen müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Müssen wir dann nochmal off the record reden und zeitnah informieren, weil der Sieger vom Sandswing steht da schon fest.
Ja, genau.
So, und jetzt nach diesen für mich nicht so lustigen Themen als mittlerweile Tabellenvorletzter der Fußballgruppe widmen wir uns dem heutigen Tennis-Podcast, denn wir haben viel zu sprechen. In 2 Tagen geht Wimbledon los. Wir wollen ganz kurz hier natürlich über unsere Eindrücke in Bad Homburg reden. Und du warst unter anderem auch bei der Zwerg Foundation vor Ort. Und dann widmen wir uns in unserem Hauptthema dem Fall Vondrousova, dem Dopingfall. Wir haben vor 2-3 Monaten hier ja ausführlich drüber geredet, als publik wurde, dass sie einen Test verweigert hat und was ihr drohen könnte. Und jetzt steht es tatsächlich fest, dass sie 4 Jahre gesperrt wurde. Ich habe mich bewusst medial zurückgehalten und werde heute zusammen mit dir die Faktenlage besprechen, aber auch die Meinung, die ich dazu habe, geben und einordnen, weil es wurde sehr viel, sehr laut darüber gemeckert, ohne wirklich fundiertes Wissen. Mit allem Respekt sage ich das. Das, glaube ich, ist eine gute Chance für uns, das hier mal einem breiteren Publikum darzulegen. Und am Ende werden wir ein bisschen über Wimbledon reden, mit Fokus Serena Williams und Alex Zverev. Wally, wir fangen hier in Bad Homburg an. Ich kenne die Pressesprecherin Uli, liebe Grüße an der Stelle, sehr lange. Das war eine Journalistin, die früher, als ich noch jung und am Start war und nicht alles richtig gemacht habe, sehr lieb zu mir, hat mich immer supportet und mir so ein bisschen den Weg gewiesen, hat uns auch hier diesen Raum zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle. Genau, erzähl mal, warum bist du hier?
Ich bin mit Alina von einem der Hauptsponsoren eingeladen und durfte heute die VIP-Experience das erste Mal miterleben. Also natürlich eine unglaublich schöne Anlage. Heute war es ein paar Grad zu warm. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn du spielst, als zuschaust, weil in der Sonne da zu sitzen, dich auf der Anlage aufzuhalten, ist wirklich eine Herausforderung heute. Trotzdem durfte ich mal hinter die Kulissen blicken und schauen, ja, wie die Gäste hier in den Bereichen und auch die Sponsoren behandelt werden. Das Finale war leider ein bisschen kurz, Osaka aufgegeben. Ich habe mit Alina geschaut und ich habe ihr schon 3 Spiele vorher gesagt, das ist gleich vorbei, weil ich natürlich relativ close immer in die Box schaue und die Kommunikation zwischen Spielerin und Box ein bisschen intensiver wahrnehme als jemand, der noch nicht ganz so oft beim Tennis war. Und war dann Anfang zweiten Satzes dann schon vorbei. Also natürlich schade für alle, eigentlich auch für die Organisatoren, aber ich glaube trotzdem, dass es ein richtig gutes Event hier war. Fantastische Anlage und bis auf den letzten Platz gefüllt, wie gesagt, trotz des Wetters. Haben wir schon in Deutschland ein Bomben-Event eigentlich auf die Beine gestellt. Speziell jetzt auch vor Wimbledon als Vorbereitung des Teilnehmerfelds. Sensationell gut besetzt seit Jahren. Du hast angesprochen, du warst 2021 das erste Mal hier und das war ja auch die erste Auflage und was dann in dieser Zeit eigentlich für eine starke Struktur gewachsen ist im Sinne von Teilnehmerfeld, Positionierung im Kalender, Bedeutung des Turniers, Kategorie sowieso mit WTA 500 sehr, sehr hoch und auch eine Angie Kerber, die jetzt heute natürlich auch wieder vor Ort war, sensationell für Tennis Deutschland und alle, die halt auch mal Live-Tennis oder so ein schönes Event erleben wollen.
Ja, du hast schon sehr viel gesagt und hast auch ein bisschen Understatement betrieben mit dem Wetter, ein bisschen zu heiß. Es ist schon grenzwertig heute. Die Veranstalter haben ja das Finale auf 11 Uhr morgens vorverlegt. Ich habe gestern noch ganz spät fürs ZDF gearbeitet, habe deswegen bis 9 Uhr geschlafen und bin dann hier angekommen. Und gerade als ich auf den Center Court kam, war es am zu Ende gehen. Das heißt, ich habe kaum noch was vom Finale gesehen, war aber bei beiden Pressekonferenzen. Muchova hat hier den Titel geholt und ich hatte sie gefragt, weil sie hat von sich aus gesagt, dass es das erste Mal war, dass sie in der Woche vor einem Grand Slam ein Turnier gespielt hat. Wie das für sie ist, diesen Mix zwischen Selbstvertrauen tanken in der Woche vorher oder rechtzeitig in Wimbledon zu sein oder generell bei einem Grand Slam zu sein und wie ähnlich diese Rasenplätze hier wirklich, also wie nah die an Wimbledon kommen, weil ich habe auch viel gelesen, die FAZ hat ja hier die ganze Woche berichtet, für die ich ja auch manchmal schreibe, FAZ ist aber auch hier Medienpartner vom Event, das heißt, die berichten natürlich unabhängig, aber es müsste schon sehr viel Negatives passieren, damit auch wirklich, also wenn jetzt hier jemand den Schläger schmeißt, dann schreiben die natürlich, dass der Schläger geschmissen wird, aber generell versuchen die natürlich eher positiv über dieses Turnier zu berichten, weil es direkt vor der Haustür ist. Und es wurde auch sehr viel positiv darüber berichtet und es wurde die ganze Zeit gesagt, wie gleich die Plätze sind gegenüber Wimbledon. Und Muchova hat gesagt, dass es schon einen kleinen Unterschied gibt, so, aber dass die Plätze generell im super Zustand sind und ein Beispiel zum Beispiel, Venus Williams ist nach ihrem Einzel aus. Sie war im Doppel gemeldet, aber es gibt ja auch viele große Spieler, die dann zurückziehen und so gerade vor einem Grand Slam berechtigterweise sofort abreisen. Ist hier geblieben und hat sich lieber hier vorbereitet, auch weil sie die Umgebung und so ist ja hier. Also falls ihr die Möglichkeit habt, mal hierher zu kommen und auch Botanik mögt, ist das hier euer Turnier. Es ist eine wahnsinnig schöne Umgebung im Kurpark hier. Wenn man auch, ich habe das auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber der Center Court und so, das alles, das ganze Ding sind ja eigentlich Sandplätze und ist alles drüber gebaut. Es ist schon sehr cool. Und natürlich muss man auch wissen, bei allem Erfolg richtig einordnen, ist natürlich eine sehr reiche Stadt hier Bad Homburg. Die haben super Voraussetzungen, aber Ayosha Thron, der langjährige Manager von Angelique Kerber, und Angelique Kerber ist ja jetzt hier Turnierdirektorin, die investieren natürlich auch viel, nicht nur Geld, sondern Energie, um das hier so aufzubereiten und für Tennis Deutschland so ein Turnier zu haben, Alleinstellungsmerkmal in der Woche vor einem Grand Slam, natürlich ein Fund. Ich muss ehrlich sagen, Wolle, ich habe denen das nicht so zugetraut, als ich jetzt 21 das erste Mal hier war. Ich habe das so ein bisschen unterschwellig, stiefmütterlich behandelt und dachte so, ja, das ist schwierig, aber das ist jetzt eins der stabilsten Damenturniere, die es gibt. Preisgeld hat sich vervierfacht, 1,2 Millionen, das ist sehr viel für die WTA Tour.
Ja, voll. Außerhalb des Slams. Und trotzdem so, ich habe heute sehr, sehr viele Ein- und Ausgänge passiert auf meinem Treiben hier auf der Anlage. Und so wie ich es mitbekommen habe, ist es so, dass man selbst ohne Ticket auf viele Bereiche der Anlage kann und sogar ein Public Viewing hat. Das heißt, man kann an alle Stände ran, die ganze Erfahrung eigentlich mitnehmen und kann sogar im Liegestuhl im Kurpark da noch Public Viewing machen. Was natürlich, wie gesagt, heute sehr, sehr schwierig war bei 38 Grad und über 40 in der Sonne. Aber lass das mal 10 Grad kälter sein, dann ist das, glaube ich, super schön. Und man hat auch viele Möglichkeiten, einen Schattenplatz durch die ganzen Bäume und so zu finden. Also ja, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, obwohl mir eigentlich nur Gutes zugetragen wurde. Und habe auch das Gefühl, dass die Spielerinnen, die hier antreten, du sagst es, Venus Williams ist sogar noch länger geblieben zum Training, weil die Plätze so gut sind, dass hier es grundsätzlich ein Turnier ist, wo man gerne noch mal eine Runde länger da bleibt.
Ja, ja.
Ja, es gibt Turniere, da gewinnst du und freust dich, dass du weiter bist, nimmst die Punkte mit. Aber manchmal sind es auch Events, die so cool sind, dass es richtig gut ist, halt da lange zu bleiben, selbst wenn es eine Woche vorm Grand Slam ist.
Voll. Um das zu konkretisieren, was du richtigerweise angesprochen hast, ich hatte es nämlich nachgelesen, nur der Center Court kostet Eintritt hier. Du kommst die ganze Woche kostenlos auf Court 1, auf die Trainingscourts und auf die, wie nennt man das, Area, also wo die ganzen Stände sind, gibt es bestimmt ein gutes Wort für.
Hab ich gehört. Ja, weiß ich nicht, Area, ja, würde genau. Ich jetzt einloggen.
und das ist ja, das konterkariert ja so ein bisschen dieses Vorurteil Bad Homburg als Millionärstadt und alles ist so teuer und so weiter. Das heißt, mir war das auch nicht so bewusst, ihr könnt hierher kommen, ohne Geld auszugeben. Venus Williams zum Beispiel, ihr Doppel mit Eyala, war auf dem Court 1. Das gibt es sonst nirgendwo, dass man eine mehrmalige Grand Slam-Siegerin unter Wettkampfbedingungen kostenlos sehen kann, auf dem Niveau unter Wettkampfbedingungen. Also das ist echt ein, und das können die natürlich auch nur deshalb machen, weil sie natürlich viele potente Sponsoren und Gönner hier haben, die das so gut aufbereiten. Und das finde ich gut, dass sie das nutzen, um sowas zu machen. Genau, schließen wir Bad Homburg ab und noch ein Wort zu Osaka, für die, die das interessiert, weil beide Finalisten müssen schon am Montag, also in weniger als 48 Stunden, erste Runde spielen. Die haben nicht das Privileg, bis Dienstag zu warten, und Wimbledon spielt auch die erste Runde nur an 2 Tagen, nicht an 3 Tagen wie Paris. Hat gesagt, dass es eine Fußverletzung ist an der Sohle, also sie hat nicht Sohle gesagt, aber sie hat gesagt Unterseite des Fußes, das vor ein paar Tagen aufgetreten ist, aber nicht so schlimm war und heute schlimmer geworden ist. Und sie nicht genau weiß, wie es aussieht mit Wimbledon. Sie versucht es jetzt, Zitat, so viel besser zu machen wie möglich bis morgen. Die werden hier auch ausgeflogen heute, noch direkt nach Wimbledon. Und genau, also...
Was meinst du mit ausgeflogen? Ich wollte nämlich gerade sagen, logistisch ist auch ein Vorteil, dass du hier, also Frankfurt eigentlich bist, und Frankfurt-London fliegt sicher 5-mal am Tag.
Ja, ich muss aufpassen, wie ich es formuliere, weil ich weiß verlässlich, dass vor ein paar Jahren hier, vor 2-3 Jahren es Privatjets gab, die die Spielerinnen, nachdem sie ausgeschieden sind, nach Wimbledon gefahren sind, was auch ein Faustpfand war für die Spielerinnen, zu sagen, ich spiele in der Woche vorher. Natürlich, jetzt kann man über Umweltgründe sprechen und so weiter, aber...
Ist schwierig in dem Job,
hast
weil...
Hast du schon 1000 Mal erklärt,
damit,
müssen wir nicht weiter
damit vorgehen. Kannst du keine Argumentation genau. gewinnen.
Aber ich wollte nur den möglichen Kommentaren direkt vorbauen. Aber jetzt bei dieser 2026er Ausgabe weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es das gibt, dass sie von einem Privatflughafen hier in der Nähe und nicht sozusagen an den großen Flughafen nach Frankfurt müssen. Aber auch das wäre kein großer Akt, das wollte ich nur sagen. Die haben natürlich auch Kooperationen mit Wimbledon und so weiter. Das ist halt auch ein Faustpfand. Genau, aber ich wollte eigentlich nur euch mitgeben, es ist jetzt zumindest nicht 100% sicher, dass Osaka spielen wird. Gut, bevor wir zum großen Doping-Thema kommen, möchte ich dir gerne noch ein paar Dinge fragen über die Alexander Zverev Foundation, wo du und deine Freundin warst. Du warst letztes Jahr auch da, aber das war im November, während ich bei den Davis Cup Finals war, ne? Jetzt war es im Juni.
Mhm. Kann ich ja fast schon als Kritik sehen, dass du das nicht rausfiltern konntest aufgrund meiner Social Media Posts, dass es unterschiedliche Events
Doch.
Sind.
Es war ein World Changer Event und
genau.
ein Event für seine Diabetes Stiftung.
Richtig.
Aber trotzdem hat er dort auch über Diabetes gesprochen, oder gar nicht?
Doch, hat er. Und die Alex Zverev Foundation ist auch Partner und ist auch Sinn und Zweck der Veranstaltung, der World Changer Foundation. Die arbeiten quasi Hand in Hand und verbinden das sozusagen, allein durch Saschas Präsenz natürlich, möchte er auch seine Foundation da mit reinbringen und hat auch darüber gesprochen, über die Aktivitäten und was sie so machen. Genau, aber das muss man schon ein bisschen trennen, weil im Dezember waren wir wirklich bei der Alex Zverev Foundation im Tannenhof im Allgäu und jetzt war das World Changer Event in Kitzbühel, genau.
Ja, da stecken zwei Geschäftsmänner dahinter, die das auch groß aufziehen und so weiter. Also Geschäftsmann ist das falsche Wort, weil die wollen ja nicht damit Geld verdienen, aber...
Nein, das ist eine 100% Non-Profit-Organisation, da werden auch keine Gagen gezahlt, dass da jemand auftritt, hinkommt, irgendwas macht. Da engagieren sich sehr, sehr viele Firmen, die dann natürlich auch... das Ganze unterstützen und dann im Umkehrschluss in einem guten Licht dastehen. Aber so funktioniert das Ganze in Kombination mit den Leuten, prominenten Persönlichkeiten, die halt vor Ort waren. Und wir durften da glücklicherweise auch ein Teil davon sein und diese Aktion unterstützen einfach mit unserer Reichweite und auf das Thema mentale Gesundheit bei Kindern aufmerksam machen. Alle Vorträge, die dort gehalten wurden von bekannten Persönlichkeiten, ging es auch viel um deren Struggles, die sie hatten. Es sind nicht immer alle über die ganze Zeit ihres Lebens immer 100% glücklich und zufrieden und mit allem im Reinen, sondern bei der Foundation geht es halt auch darum, dass man auf das Thema aufmerksam macht und Kinder schon im Jugendalter lehrt und zeigt, was Selbstzweifel sind, wie man die erkennt, wie man vielleicht mutiger wird, wie man Entscheidungen abwägt und dass das Themen sind, über die man bestenfalls auch mit anderen, mit seinem Umfeld sprechen sollte und nichts, auf keinen Fall etwas, was man runterschlucken und wegdrücken sollte. So, und diese Aufmerksamkeit bei Kindern durch Workshops in Schulen und so weiter zu wecken und natürlich auch nach außen an die breite Öffentlichkeit, um dafür für diese Workshops und Aktionen natürlich die finanziellen Mittel zu sammeln. Das war eigentlich Hintergrund dieses zweitägigen, auch sehr, sehr schönen Zusammenkommens. Und da habe ich auch Paddle-Turnier gespielt. Da waren 46 oder 48 Spieler. Sind wir leider in der Vorrunde raus. Das Teilnehmerfeld war wirklich stark.
Mit wem hast du gespielt?
Ich habe mit dem Chris Wackert gespielt. Der ist, kennt man aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Großer, gut aussehender, junger Typ.
War das so ein, wie man das aus dem Golf kennt, so ein Pro-Am-Turnier?
Also so ungefähr. Profi-Turnier. Einer, der ein bisschen besser sein sollte. Das war in unserem Team eigentlich ich, aber in den anderen Teams waren teilweise auch so Paddle-Profis und so. Und die haben dann mit den Partnern teilweise so gut harmoniert, dass wir da weit weg waren von der Favoritenrolle. Und es gab viele Challenges, die man vor Ort machen konnte. Wenn man die gemacht hat, hat dann die Station auch einen Betrag dafür gespendet. Ja, und so konnte man quasi durch seine Aktivitäten und Übungen, die teilweise Überwindung, Eisbäder, ja, mentale Toughness, ganz lange auf dem Laufband laufen, Willensstärke, Koordination, wenn man die ganzen Sachen mit eingebracht hat und die Challenges gemacht hat, wie gesagt, hat dann die jeweilige Marke dann immer einen Betrag auch gespendet.
Sehr gut. Und zeitgleich, du warst ja die letzten 2 Wochen viel unterwegs, du warst auch einen Tag in Berlin, du hattest auch ein Shooting in Mailand. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent unserer Podcast-Hörer dir auf Instagram folgen, aber es ist wahrscheinlich eine sehr hohe Prozentzahl, also sind die meisten gut informiert. So wie ich das mitbekommen habe bei dem Charity-Event, weil die Location natürlich so krass ist, konntest du da zeitgleich die 2 Tage trotzdem auch auf dich und deinen Körper achten, gut essen, Sport machen und so weiter. Wie ist es dir generell die letzten 2 Wochen gefallen, leicht oder schwer gefallen, zu trainieren, sowohl tennistechnisch als auch professionell mit Schlaf, Sport und so weiter? Weil wer dich da verfolgt, merkt schon so, okay, du warst in einem Hustle-Modus.
100%. Ja. Also ich konnte mir die Stunden nicht aus dem Arm schnitzen und da ich meinen Schlaf immer priorisiere, klar, Ernährung, ja, Fitness.
Gegensatz zu mir, ne?
Ja, leider. Ey, du bist so oft online und schreibst Nachrichten noch um 2-3 Uhr gefühlt. Also vielleicht bewerte ich das auch über, aber es kommt mir so vor, dass da öfters mal Nachrichten, zumindest jenseits 1 Uhr, kommen, die ich dann am nächsten Morgen lese. Aber die letzten 2 Wochen waren unglaublich fordernd, nicht zuletzt mit dem Termin hier heute. Ich fliege heute Abend nach Mailand, spiele morgen. Das ist alles...
Italienische Liga, oder?
Nee, Challenger Quali. Das heißt, ich hatte in den 2 Wochen, nachdem ich aus USA zurückgekommen bin, sehr, sehr viele Off-Court-Termine, die ich super gerne wahrgenommen habe, aber die natürlich auch in einem Zielkonflikt stehen mit der optimalen Vorbereitung und meinem Fortschritt und meiner Form im Tennis. Und das war total herausfordernd, das unter einen Hut zu bekommen. Man musste natürlich abwägen, was grundsätzlich die beste Entscheidung für einen selber ist. Und ich fühle mich mit all meinen Entscheidungen, wie ich sie getroffen habe, super wohl. Wohl wissend, dass meine Vorbereitung für dieses Turnier alles andere als optimal war. Trotzdem würde ich es Stand jetzt immer wieder so machen. Und habe dann aus den Tagen immer das Beste rausgeholt. Ich war dann halt morgens im Gym nach einem Reisetag. In der Früh war ich am Nachmittag im Training. Bevor ich hierhin gereist bin, habe ich vormittags und nachmittags trainiert. Also ich habe das Bestmögliche gemacht. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber es war es auf jeden Fall wert. Ja.
Stark. Das heißt, jetzt Sandplatzdebüt 2026, ne?
Ganz genau, ja. Nach anderthalb Wochen.
Finally it is
Sandplatz. Ja, und danach geht bei uns die Bundesliga los.
Ja, das heißt, du spielst ein Challenger und dann Bundesliga.
Genau.
Gut, ich habe während deiner sehr coolen Antwort zum Thema World Changer verzweifelt und nicht erfolgreich versucht, Internet aufzubauen hier in dem Räumchen. Ist nicht gut genug, weil ich nochmal checken wollte, ob neue Fragen über Patreon reingekommen sind, weil ich zuletzt heute Morgen gecheckt habe. Du könntest vielleicht mal gucken, ob du mehr Erfolg hast. Ansonsten habe ich hier die Fragen, die bis heute Morgen reingekommen sind. Es war tatsächlich so, dass zu 100% die Thematik dieses Mal war Doping.
Sehr gut.
So, ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen, und das nicht nur wegen mir, sondern ich betone das immer wieder, weil Daniel auch ein Interesse hat, wie jeder Spitzensportler natürlich an sauberen Sport, aber darüber hinaus hast du schon Interesse, über das Thema so zu reden, sonst würde es, glaube ich, auch nicht funktionieren mit unserem Podcast. Und die Stammhörerinnen wertschätzen, dass sie zumindest Infos bekommen. Und die haben auch ein paar geschrieben, ja, warum hast du denn noch nichts dazu? Ich hatte ja nur, hast du gesehen, der Story,
ja,
die Erklärung, genau. Genau, wir wollen jetzt darüber reden. Ihr könnt über patreon.com/advantagepodcast uns unterstützen und eigene Fragen einreichen ab dem 2-Euro-Paket monatlich kündbar. Und ab 5 Euro bekommt ihr auch einen kurzen Extra-Teil pro Folge. Vielen Dank für eure Unterstützung und die Fragen. Wer das mal ausprobieren möchte, geht gerne mal auf die Seite. Und wenn wir gerade Eigen-PR machen, gibt es unsere Folgen auch auf YouTube. Dieses Mal nur mit einem Standbild. Aber wer das vielleicht während der Arbeitszeit hören will, am PC, in einem anderen Tab auf, geht das ja auch. Weil wir hier ja aufnehmen und es schnell gehen muss, weil du musst ja auch wieder zum nächsten Turnier und dich professionell vorbereiten. Und unsere Instagram-Seite steigt auch weiterhin advantage_ Podcast. Gut, Wally. Schwieriges Thema. Mhm. Ich bin auch gespannt auf deinen Input und würde vielleicht, also was ich vorhabe, ich möchte alle auf einen Stand bringen mit der Faktenlage, dann meine Interpretation geben. Aber ganz gespannt bin ich erstmal so auf deine Wahrnehmung der letzten Tage in der Profi-Tennis-Bubble, weil es ging ja schon wild. Also viele ist das falsche Wort, einige ProfispielerInnen haben sich sehr vocal geäußert pro der Spielerin beim Thema mentale Gesundheit und so. Und es werden viele Dinge miteinander vermischt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich habe wahrgenommen, erstmal das Prominenteste war eigentlich ihr Post dazu, die Stellungnahme. Das war das Erste, was ich mitbekommen habe, tatsächlich. Und ja, ich war wirklich schon auch überrascht. So viel kann ich jetzt eigentlich schon vorwegnehmen. Ich war überrascht über die Härte des Urteils. Du wirst da jetzt sicher nochmal näher drauf eingehen und das erläutern, warum und wieso das so ist. Und für dich wahrscheinlich auch absolut folgerichtig. Ich hätte trotzdem auch aufgrund der Erfahrungen, die wir die letzten Jahre gemacht haben mit guten Spielern und Spielerinnen, die aus so einer Story mit einem guten monetären Background, ja, ich meine Wimbledon-Siegerin, dann mit einer Story, die man vielleicht glaubhaft findet oder nicht, zumindest so Anhaltspunkte haben liefern können, dass die Strafe dann so ausgefallen ist, dass man am Ende gesagt hat, ja, Nummer 500 hätte es anders getroffen. Und deswegen fand ich diese, also 4 Jahre Sperre, schon ein Ausrufezeichen und hat mich dahingehend deswegen auch in dem Falle überrascht und bin gespannt, wie du das einordnest. Ich kann mir denken, dass du es halt einfach aufgrund der Regelauslegung und wie das Ganze gehandhabt werden muss, total verständlich und auch richtig findest. Aber ja, das sind jetzt erstmal meine ersten Eindrücke der letzten Tage dazu gewesen.
Und ich glaube, deine Eindrücke, die du gerade gegeben hast, spiegeln auch so ein bisschen das Meinungsbild, gerade was man so in Social Media und in der Tennis-Profi-Bubble sieht, ja. Weil viele sind so, es ist sehr subjektiv und sehr auch das Meinungsbild gebildet von den Dopingfällen der letzten 2-3 Jahre und wie die gehandelt worden sind und der Strafenlänge. Und wenn man nur das miteinander verknüpft, kann ich die Aufregung total verstehen. Wir haben jetzt schon, wir sind wie immer ein bisschen eingestiegen, weil ich kann dir das wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut erklären, aber wir sollten vielleicht doch nochmal alle auf einen Stand bringen. Ja?
Ja.
Also, es geht um Marketa Vondrousova, Wimbledon-Siegerin von 2023, was viele vergessen hat, 2019 auch das Finale der French Open erreicht. Als ich das nochmal nachgelesen habe, dachte ich so, oh ja, krass. Also, bei den Damen hat man manchmal, das klingt wieder so, als wäre es ein Damenproblem, aber manchmal hat man so eine, sieht man, das war mal in dem Finale und weiß es gar nicht mehr, obwohl man sich mit Profi-Tennis so viel beschäftigt, da siehst du, wie vielschichtig das bei uns im Sport ist. Jedenfalls, Marketa Vondrousova ist für 4 Jahre vom Profisport gesperrt worden, nachdem sie eine Dopingkontrolle verweigert hatte. Es war eine Dopingkontrolle out of competition im Dezember außerhalb der Saison, wo ein Dopingkontrolleur bzw. eine Dopingkontrolleurin unangekündigt an ihrer Haustür geklingelt hat. Nach Ansicht eines unabhängigen Schiedsgerichts, also von der ITIA, wird dann ja so ein Panel eingesetzt, ihr wisst das, wir haben oft drüber geredet, lieferte Vondrousova, Zitat, keine überzeugende Begründung dafür, dass sie die Abgabe einer Probe verweigerte, nachdem eine Dopingkontrolleurin sie im Dezember an ihrer Wohnung aufgesucht hatte. Die 26-Jährige ist bis zum 21. Juni 2030 von sämtlichen Profi-Wettbewerben ausgeschlossen. Ihr merkt das jetzt hier, wenn es um die Faktenlage geht, auch weil wir uns ja juristisch in einem vielfältigen Feld bewegen, lese ich manche Sachen ab, damit wir da korrekt sind. Genau, die Probe an sich war am 3. Dezember gegen 20 Uhr. Eine Kontrolleurin hat sie an ihrer Wohnung aufgesucht im Rahmen der sogenannten, die kennst du natürlich auch, Whereabouts-Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur, müssen Athleten für jeden Tag im Jahr ein einstündiges Zeitfenster angeben, in dem Dopingkontrolleure sie aufsuchen dürfen für eine Probe. Der Kontrollversuch in diesem Fall fand außerhalb des von von Trusova angegebenen einstündigen Zeitfensters statt. Und jetzt ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt, das ist aber trotzdem regelkonform. Das heißt, obwohl, wir machen mal ein Beispiel bei dir, du jetzt für heute
6 bis 7 Uhr
angegeben hast, könnte es trotzdem sein, dass, ich weiß auch nicht, ob du angegeben hast, dass du heute in Bad Homburg bist, musst du ja wahrscheinlich.
Nein, ich bin in keinem Pool, ich bin in keinem Testpool, okay. Ich habe keine Meldepflicht.
Okay, dann gehen wir mal von Volley noch eine Stufe höher, sagen wir, es wäre ein Top-30-Profi, der hat angegeben, an welchem Ort er ist, hat von 6 bis 7 Uhr morgens angegeben, der Kontrolleur oder die Kontrolleurin kommt um 17 Uhr an den Ort, wo er ist, ist trotzdem konform und Teil des WADA-Systems der unangekündigten Kontrollen und du musst das mitmachen. Das ist ganz wichtig.
Aber wenn du nicht da bist?
Genau, da kommen wir auch gleich dazu, ja. In der Interpretation. Wir machen noch mal kurz weiter mit der Faktenlage. Die Spielerin erklärte vor dem unabhängigen Tribunal, sie habe unter einer, Zitat, akuten Stressreaktion gelitten und der Dopingkontrolleurin deshalb den Zutritt zu ihrer Wohnung verweigert. Jetzt kommt ein Zitat aus dem, was bisher öffentlichen Urteil ist, was öffentlich ist. Es gibt bisher nur, Wally, 3 Seiten, die öffentlich sind. Das komplette PDF-Dokument, diese 70, 80 Seiten, wie man das von Doping fängt, kommt. Das wird, es hieß, in reasonable time, irgendwann in den nächsten Wochen veröffentlicht. Aber was wir schon wissen ist, dass die ITIA geschrieben hat, die Spielerin, Zitat, unterschrieb das Formular über die Testverweigerung draußen vor der Wohnung. Sie verließ ihre Wohnung, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen und machte der Dopingkontrolleurin deutlich, dass sie den Test verweigerte.
War es eine Kontrolleurin oder ein Kontrolleur?
Kontrolleurin.
Okay, weil ich hatte in der ersten Version auch was wahrgenommen, dass sie Angst hatte, weil es ein Mann war.
Ja. Also ich kann 100% bestätigen, dass eine Kontrolleurin war. Das geht aus den Unterlagen, die bereits öffentlich sind, hervor. Bevor wir sie jetzt aber da anprangern, du erinnerst dich, als wir das erste Mal drüber geredet haben, da waren noch unterschiedliche Quellen, teilweise mit Übersetzungen und so weiter, wo ich auch gesagt habe, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Aber trotzdem ein guter Punkt von dir. Aber ich möchte sie jetzt nicht komplett so gegen die Wand fahren. Aber könnte sein, dass du damit recht hast. Aber wichtig ist für euch, dass sie vor der Haustür ein Dokument unterschrieben hat, in dem sie der Kontrolleurin bestätigt hat, dass sie den Test verweigert. In einem Interview mit der British Times erläuterte von Trusova die Verteidigung, die ihre Anwälte im Verfahren vorgebracht hatten. Von Trusova erklärte, sie habe daran gezweifelt, dass es sich bei der Person vor ihrer Wohnung tatsächlich um eine Dopingkontrolleurin gehandelt habe und weiter... Sie habe ihren Manager angerufen, der wiederum versucht habe, die WTA zu kontaktieren. Spoiler, die ist gar nicht verantwortlich, aber ja, natürlich war das vielleicht der erste Schritt, den er für richtig gehalten hat, um die Rechtmäßigkeit der unangekündigten Kontrolle zu bestätigen. Einige Minuten später klingelte die Dopingkontrolleure noch zweimal an ihrer Tür. In der ITIA-Mitteilung betonte die ITIA, dass eine Testverweigerung genauso behandelt werden müsse wie ein... genau, jetzt praktisch, das ist jetzt die Faktenlage, was alles passiert ist. Okay? Wir haben viele verschiedene Sachen, Wally. Wir haben mentale Gesundheit, Probleme mit der Gesundheit, Stress, ihr ging es augenscheinlich, so hat sie es dargestellt, sehr, sehr schlecht. Hinzu kommt auch nochmal aus tschechischem Blickwinkel die Historie mit... Petra Kvitová, der zweimaligen Wimbledon-Siegerin, die ja von einem Angreifer ganz schwer verletzt wurde vor der eigenen Haustür spät abends und eine schwere Handgelenksverletzung, da ging es auch um Karriereende und so. Mal davon abgesehen, dass da noch was viel Schlimmeres hätte passieren können. Das hatte sie in ihrem ersten Instagram-Statement vor 3 Monaten auch bekannt gegeben. Und wenn man jetzt mal nur diese Faktenlage und alles so sieht und mal die Regeln außen vor lässt, kann ich, und das möchte ich hier auch öffentlich genauso sagen, diese ganze Aufregung um das harte Urteil total nachvollziehen. Ja, Eva List zum Beispiel hat öffentlich sich auf die Seite von ihr geschlagen, sehr deutlich, weil ich kenne Eva ja auch persönlich durch unseren journalistischen Kontakt und ich weiß, wie wichtig Eva das Thema mentale Gesundheit ist. Und wenn man es nur von der Sparte betrachtet und Eva vielleicht auch, die ja sehr gut mit vielen Spielerinnen ist, mehr Infos hat über den tatsächlichen mentalen Zustand von der Spielerin, kann ich das auch verstehen. Das möchte ich hier einmal gesagt haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass ihr wisst das von uns, von Volley sowieso auch, dass wir immer versuchen, alle Seiten zu sehen. Jetzt, Volley, kommen wir zu der entscheidenden Sache, warum das Urteil so hart ist und wie die Regelungen sind. Es ist wichtig für euch draußen zu verstehen, dass die ITIA und auch die WADA einen verweigerten Test so behandelt wie einen positiven Test mit der höchsten Strafe 4 Jahre. Man kann ja für einen positiven Dopingtest bis zu 2 bis 4 Jahre, je nach Härte der Substanz und nachweisbar, ob es absichtlich war oder so weiter, bis zu 4 Jahre bekommen. Wenn du aber einen Test verweigerst und nicht antretest, obwohl der Dopingkontrolleur bei dir war und du dieses Formular unterschreibst, dann, und das hat die ITA auch nochmal so betont in ihrer Mitteilung, eine Testverweigerung wird genauso behandelt wie ein positiver Dopingtest. Zitat: Damit soll verhindert werden, dass sich dopende Sportler durch eine Testverweigerung einer kürzeren Sperre entziehen können. Die Geschäftsführerin der ITA hat auch nochmal gesagt, uns ist bewusst, dass es sich um eine erhebliche Sperre handelt. Der Grund dafür ist, dass ein Anti-Doping-System nicht funktionieren kann, wenn ein Spieler durch die Verweigerung eines Tests besser gestellt wäre, als wenn er den Test absolvieren und positiv getestet werden würde. Deshalb sehen die Regeln bei einer Testverweigerung als Ausgangspunkt dieselbe Sanktion vor wie bei einem positiven Dopingtest. Nämlich eine Sperre von 4 Jahren. So, Wolli, jetzt müssen wir auch nochmal unterscheiden. Es gibt 3 verschiedene Arten. Es gibt einen positiven Dopingtest, der wird dann verhandelt. Es gibt einen verweigerten Dopingtest, wie jetzt im Fall von Vontrosova. Und dann gibt es noch die 3. Variante, einen verpassten Test. Da haben wir ja auch oft schon drüber gesprochen, Mist-Test. Man darf 2 verpasste Tests haben, beim 3. wird man dann auch gesperrt für bis zu 2 Jahre.
Michael Ihmer zuletzt.
Genau. Da geht es dann darum zum Beispiel, dass du an dem Ort und zu der Zeit, den du angegeben hast, nicht anzutreffen warst. Ja, also wirklich nicht zu Hause warst. Oder aber die Tür nicht aufgemacht hast und so getan hättest, das gehört auch zu weit dazu, dass du nicht da bist und der Kontrolleur dich einfach nicht erreicht hast. Es gibt sozusagen 2 Joker für Leute, die wirklich einfach einen Fehler gemacht haben und Leute, die das mutmaßlich absichtlich machen, nicht zu belohnen, indem sie das so zu oft machen können. Das hier aber war jetzt ein verweigerter Test und das wird auch oft in diesen letzten Tagen durcheinander gemixt. Sie hat das, wie gesagt, unterschrieben. Ja? Und warum sind die Regeln so krass? Weil wir aus der Historie sportartübergreifend Fälle haben, wo später, und das hatten wir ja auch oft, Wolli, aus WhatsApp-Chats in den Verhandlungen dann, die geleakt worden sind, Athleten gesehen haben, die darüber geschrieben haben, dass sie sich genau bewusst waren. Es gibt zum Beispiel, ich habe mir das hier notiert, eine Sprinterin, Plessing Okabare, die 2021 so ein Verfahren hatte. Und es geht vom FBI sogar, geleakte WhatsApp-Chats, die sich mit einer anderen Athletin, wo sie sich auseinandersetzt und wo sie genau, ich zitiere daraus jetzt nicht, aber ich habe es hier vorliegen, genau darum geht, dass sie kurz vorher das und das Mittel genommen hat und sie sich nicht sicher ist und deswegen eher so getan hat, als wäre sie nicht zu Hause. Ja? So, darum geht das praktisch. So, und jetzt, Wolli, bevor ich hier so weiter so lange rede, will ich dich einfach mal mit reinholen. Ist das nachvollziehbar? Also diese 3 verschiedenen Varianten. Und wie findest du das, dass die Dopingjäger so einen wirklich offiziell verweigerten Test wie einen positiven Dopingtest mit allen Facetten von 4 Jahren bestrafen?
Ja, ich glaube, man muss da die situative Analyse und auch das Thema mit der mentalen Gesundheit und die objektive Schilderung von Vondrousova auf die eine Seite packen und dann die Regelauslegung leider, wie es halt in der Welt so ist, auf die andere Seite. Weil es gibt Regeln und wenn Regeln hart angewendet werden, gibt es oft Fälle, wo man das unfair oder unverhältnismäßig finden kann, definitiv. Und das ist für mich so ein Fall, wo ich verstehen kann, dass die angewendete Regel sehr, sehr hart klingt. Aber es ist leider in der Welt, in der wir leben, halt oft so, dass Urteile, wenn man alle Facetten der Situation mit einfließen lässt, Regeln teilweise irgendwie, ja, vielleicht auch zu hart rüberkommen. Trotzdem finde ich es richtig, dass bei dieser Regel so geblieben wurde. Die Erklärung hast du ja auch geliefert. Man müsste jetzt halt auch weiter in die Analyse gehen und sagen, okay, warum hat sie das unterschrieben? Wäre,
soll ich das machen? Ja. Das ist noch der letzte Punkt, nämlich, weil die Geschäftsführerin hat in einem weiteren Zitat noch gesagt, wir weisen unsere Kontrolleure an, im Umgang mit den Spielerinnen oder Spielern so deutlich wie möglich zu sein. Es ist nicht ihre Aufgabe zu erklären, welche Sanktion im Falle einer Verweigerung drohen könnte. Sie sollen aber unmissverständlich darauf hinweisen, dass eine Verweigerung Konsequenzen hat, und zwar erhebliche Konsequenzen. Das, und jetzt ist der wichtigste Satz, laut der ITIA, das wurde der Spielerin in diesem Fall klar kommuniziert. Ebenso war eindeutig, dass die Spielerin nicht bereit war, am Kontrollverfahren mitzuwirken. So, damit sind die natürlich rechtlich abgesichert. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass, wie war das Zitat, Vondrousova nicht nachweisen konnte, keine überzeugende Begründung nachweisen konnte. Wir müssen jetzt noch mal ein paar Wochen abwarten, bis dieses komplette Dokument rauskommt, was tatsächlich als exakte Begründung, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie einen psychologischen Gutachter wahrscheinlich eingesetzt hat, der ihre mentalen Schwierigkeiten und Krankheiten aufgezählt hat. Das große Problem haben wir, jetzt kommen wir zur Interpretation, Wolli, und da muss ich mich, glaube ich, auch ganz klar positionieren, ist, wenn die ITIA oder die WADA, ich gehe jetzt mal sportartübergreifend, ja, einem Sportler oder einer Sportlerin in so einem Fall keine oder nur eine kurze Strafe gewährt, öffnen wir Tür und Tor für diese Form der Verweigerung von mutmaßlich absichtlich dopenden Spitzensportlern, die wir im Spitzensport nachweislich, wir wissen, sportartübergreifend, dass gedopt wird. Wir wissen auch, dass im Tennis gedopt wird. Wir haben letztens über Australien gesprochen und einen sehr eindeutigen Blutdopingfall. Und ihr müsst euch da ganz doll in diese Dopingjägerposition rein zu versetzen. Also wenn die das jetzt genehmigen, dann ist der Anti-Doping-Kampf verloren, dann ist vorbei. Weil dann kann jeder Sportler, und wir gehen auch wieder hoch, sie ist ja Wimbledon-Siegerin, also sie ist finanziell unabhängig, wenn sie gut gewirtschaftet hat, sich ebenso wie die ganzen prominenten Fälle nach einem positiven Test teure Anwälte leisten, also unabhängig von der Personalie Vondrousova. Ich werfe ihr nicht vor, dass sie das absichtlich gemacht hat, ne? Aber allgemein gesprochen, jeder Sportler könnte dann mit erheblichen finanziellen Mitteln, mit dieser Variante versuchen, ein für sich gutes Urteil zu erarbeiten. Und deswegen hat die ITIA und die WADA gar keine Möglichkeit, da gar keinen Spielraum, auch einer Sportlerin mit mutmaßlich schweren mentalen Problemen einen Spielraum zu gewähren. Sie kann jetzt natürlich, und das wird sie auch, alles andere wäre, glaube ich, Selbstaufgabe, Einspruch einlegen vor dem obersten Sportgerichtshof. So, das wird auch passieren. Dann sind wir mal gespannt, weil wir haben ja auch schon die dollsten Overrulings gehört in den letzten Jahren. Aber jetzt ist sie erstmal 4 Jahre gesperrt. Und ich bin da auch, wird wahrscheinlich die wenigsten überraschen, aber auf der Seite der Dopingjäger, weil wir sonst ciao sind. Wir sind sonst ciao, Molly. Wenn das jetzt zu keiner Strafe, ich habe auch, kann ich auch mal erklären, in Paris mit ITIA, Pressechef, bei jedem Slam, wo ich bin, oder Großturnier, tauschen wir uns aus. Deswegen habe ich mich auch nicht geäußert und auch nicht empört geäußert, weil ich wusste schon, was passiert. Ich durfte es nur nicht zu dem Zeitpunkt sagen, öffentlich schon gar nicht, auch nicht hier in dem Podcast, da geht es ja auch um Vertrauensbasis, aber er hat sich sehr klar ausgedrückt, dass die ihre Dopingregeln durchdrücken müssen, und zwar bis zum letzten Kampf. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf das komplette Dokument, wie schlimm ihr Zustand wirklich ist. Aber die können keinen Spielraum gewähren, aufgrund der Lage.
Ja, das ist, wie gesagt, die Regeln und die Auslegung davon sind einfach so klipp und klar, eindeutig und einleuchtend. Und für mich ist es einfach unglaublich schwierig, zu so einer Situation, die so sensibel ist, wo man nicht dabei war, wo wir jetzt noch nicht mal alle Infos haben, wo mentale Gesundheit mit reinfließt, das von hier aus zu beurteilen, das ist natürlich auch also eine Aufgabe, in der ich mich jetzt auch überhaupt nicht sehe. Ja, wir versuchen das ja auch hier bestmöglich einfach darzulegen, einzuordnen, sehr klar mit den Regeln zu sein. Aber da jetzt dann weiterführend in die Analyse zu gehen, ja, wie glaubhaft ist das und wie findet man das? Boah, da, das ist mindestens 3 Nummern zu groß und finde ich, ja, steht mir überhaupt nicht zu und möchte ich auch gar nicht. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, auf welcher Basis wir hier ja, den Fall einfach so beleuchten, weißt du?
Du bist auf jeden Fall sehr viel angenehmer in deinem Podcast, in deinem eigenen Podcast, als Andy Roddick in seinem bei der Thematik. Der haut immer sämtliche Thesen raus, ohne jemanden dabei zu haben, der sich mit der Thematik vielleicht ein bisschen auskennt. Ich will ihm auch gar nicht die Plattform geben mit seinen ganzen Zitaten. Deswegen, würde ich sagen, also ich weiß nicht, hast du mit deinem Internet mehr Glück gehabt?
Konntest nee, du noch fragen? Leider nicht.
Also ich habe bis heute Morgen nur Fragen zu dem Thema Wondrosova bekommen von 3-4 Leuten. Vielen Dank für eure Einsendungen über Patreon und für euren Support. Und ich hoffe, Wolli, wir konnten da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil was mich eigentlich wütend macht, ist nicht die, also ich kann alle Seiten verstehen, was mich wütend macht, ist diese öffentliche Debatte in diesen Extremen ohne Faktenlage und ohne Wissen der Thematik, und das macht das noch so, das macht so einen toxischen Cocktail an Fehlinformationen. Das macht mich eigentlich so wütend. Und heute ist ja Media Day auch in Wimbledon, und es werden bestimmt viele Spielerinnen dazu gefragt von Journalisten, und du kannst ja nicht in der Pressekonferenz, die 10 Minuten geht, so wie wir jetzt im Podcast, einen 5-Minuten-Monolog vor deiner Frage halten und der Sportlerin oder dem Sportler die ganze Faktenlage geben. Und wie viel Prozent der Wimbledon-Teilnehmer im Einzel haben das Wissen jetzt vorliegen, wie wir es hier aufgearbeitet haben? Dafür haben die ja gar nicht die Zeit, Muße, Lust. Es gibt ein paar Spieler, die beschäftigen sich gerne damit.
Ja, aber jetzt wird Zeit noch zu einem größeren Thema, wo ja, sie jetzt wieder boykottieren.
Wir kommen zu Wimbledon. Ich wollte nur kurz einmal fragen, wie viele Tennisprofis haben das richtige Wissen zu der Thematik? Also die wissen, dass ein verweigerter Test zu sowas führen kann. Also jetzt wissen
30% vielleicht.
Das ist so wenig.
Ja.
Okay.
Es war aber nur ein Guess. 30% ja, war ja einfach, um eine Nummer zu nennen.
Aber ja, du kennst ja deine Pappenheimer. Ja.
Aber ich hätte es auch nicht mit Gewissheit gewusst. Also aber in... Nee, hätte ich nicht gewusst, glaube ich. Aber in der Situation war ich halt noch nie. Aber ich hätte es, glaube ich, bevor ich es unterschrieben hätte, das wahrscheinlich schon. Also, ja.
Aber du hast natürlich völlig recht, aus Zeitgründen, wir kommen aufs Thema Wimbledon. Übermorgen geht das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt los. Genau, kurz Thema Boykott. Ich war ja in Paris vor Ort, vielleicht an der Stelle auch mal kurz sagen, du bist auch schon wieder nicht mehr auf dem aktuellen Stand, den ich dir privat genannt habe, weil es geht drunter und drüber. Es ist tatsächlich so, dass Amazon vor 2 Wochen den Öffentlich-Rechtlichen dann doch gewährt hat, Bilder zu zeigen ohne diese Werbung. Ich glaube, das hatte ich hier in dem Podcast mal geteilt, gell? Mhm. Ohne in so ein Detail zu gehen. Und daraufhin, ich hatte ein super Feedback-Gespräch beim ZDF, haben die gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal eine Akkreditierung an. Und am Ende dieses Akkreditierungsprozess kam dann von den Broadcastern die Mitteilung, dass Amazon doch die Akkreditierung fürs ZDF verweigert, weil Amazon als Rechteinhaber, die natürlich sehr viel Geld zahlen für Wimbledon-Turnier, anders als Eurosport, die in Paris auch sehr, sehr viel Geld zahlen, nicht möchte, dass andere deutsche Sender aus Wimbledon vor Ort Interviews führen. Mhm. Damit ist meine Rolle nichtig geworden, und ich fliege nicht fürs ZDF nach Wimbledon. Hätte ich ab der 2. Woche gemacht, wenn Zverev in die 2. Woche gekommen wäre. Jetzt habe ich eine Print-Akkreditierung für die 2. Woche, und die werde ich wahrnehmen, falls Zverev in einem mutmaßlichen Viertelfinale, wenn alles so kommt, wie es meistens nicht so kommt, wie man vorher sagt, gegen Taylor Fritz gewinnen würde, dann würde ich hinfliegen fürs Finalwochenende, weil in Kombination mit der Fußballweltmeisterschaft die öffentliche Wahrnehmung so sehr auf die WM geschiftet ist, dass selbst das wichtigste Tennisturnier da so ein bisschen untergeht. das mal nur so aus persönlicher Sparte, ja, weil da bestimmt auch Fragen kommen werden. Also ich werde erstmal nicht vor Ort sein und US Open sehen, aber ganz okay aus. Aber ich möchte mich jetzt mal nicht...
Genau, das verstehe ich. Das
weil ich jede Woche wieder andere Meinungen bekomme. Thema Boykott, Wally. In Paris war es ja so, dass die den Media Day boykottiert haben und sich auf 15 Minuten reduziert haben. Wir haben das hier erklärt, dass viele große Spielerinnen bis zu anderthalb Stunden Media Day haben mit allen Verpflichtungen. Jetzt hat dieselbe Gruppe eine neue Protestaktion für London angekündigt. Demnach will diese Gruppe von Top-10-Profis in der ersten Woche des Grand Slams ihre vertraglich vereinbarten Medienverpflichtungen auf 15 Minuten beschränken, um gegen eine ihrer Meinung nach ungerechte Verteilung der Einnahmen zu protestieren. Die Einnahmen sind hochgegangen.
20%, genau, ne?
Allerdings halten die Tennisprofis dagegen, dass sie das, was jetzt eingetreten ist, schon letztes Jahr gefordert haben und es immer noch nicht als genug erachten. Und ja, das wird jetzt eine Woche so gehen, was in der Realität, das kann ich euch als Journalist so bedeutet, dass ein Spieler wie... Also jetzt kann ich eigentlich froh sein, dass ich nicht da bin, weil wäre ich gebucht in der ersten Woche als Nichtrechteinhaber für Alexander Zverev, der macht dann seine Pressekonferenz und die Broadcaster, die er muss, und dann ist es schon vorbei. Selbst einige internationale Broadcaster kriegen es vielleicht nicht. Das so. Kurze Einordnung von dir, wird es was bringen? Wird das jetzt immer so weitergehen bei jedem Slam?
Eskalation? Ja, wir haben es ja schon mal eingeordnet. Ich fand die Aktion eigentlich relativ rund in Paris, und dadurch, dass die Turniere natürlich terminlich sehr, sehr eng aneinander sind und alle Spieler immer viel zu tun haben, war es, glaube ich, das Leichteste zu sagen, bevor man sich jetzt groß nochmal abstimmt, ey, lass einfach nochmal machen. Und ja, glaube schon, dass sie da einen Punkt treffen bei den Turnieren, wie wir es halt schon besprochen haben, der wehtun könnte und der zumindest so ein bisschen Dorn im Auge ist.
Voll.
Und deswegen, ja, schon eine Validität aufweist, diese Aktion.
Weil diese Broadcaster halt viele Millionen zahlen an das Wimbledon-Turnier dafür, dass sie das Turnier übertragen können mit allen Privilegien. Und das bedeutet natürlich exklusive Interviews mit diesen Stars. Und Wimbledon kommt in diesen 15 Minuten sehr, sehr in Verruch. Wem gebe ich jetzt ein exklusives Interview und wem nicht? Obwohl die alle sehr viel Geld zahlen, ja? Also das ist schon krass. Es geht übrigens um 74,3 Millionen, genau, und einen Anstieg von 20%. Genau. Okay. Serena und Zverev. Wollen wir erst über Serena reden?
Mhm.
Hast du Angst, dass das ein kompletter Reinfall wird?
Nein, weil ich glaube, dass sie dafür trotzdem noch zu gut aufschlägt und speziell auf Rasen und mit ihrer Aura schon ein paar Spiele mehr macht als andere mit dem gleichen Level. Ich rechne überhaupt nicht damit, dass sie weit kommt. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie so glatt verliert, dass man von einem Reinfall sprechen kann.
Ich habe mit Tumaini gesprochen, dem Reporter vom Guardian. Ich habe sowohl seine Artikel gelesen, der ist schon seit mehreren Tagen mit vor, aber ich habe auch mit ihm über WhatsApp geschrieben. Und der hat Trainingseinheiten gesehen, unter anderem mit Kostyuk und mit Sakkari. So, mein Hirn funktioniert noch. Und er hat gesagt, Anfang der Woche sah es sehr, sehr rusty aus, aber der Aufschlag bestätigt, war sofort von Anfang an eine Waffe, aber er hat sich direkt Gedanken gemacht, so, es kann so schnell nicht besser werden. Jetzt habe ich aber nochmal gestern mit ihm gesprochen, und gestern war Freitag, und am Donnerstag bereits hat sie eine anderthalbstündige Einheit mit Kostyuk gemacht, und er sagt, sie hat eine Stunde lang Ballwechsel mit Kostyuk gespielt und da mitgehalten, also so physisch auch mitgehalten. So, natürlich aus den Ecken heraus abstoßend ist schwächer. Kein großes Geheimnis, das war auch vor 4 Jahren schon so. Ne? Die Frau ist Mitte 40, nicht despektierlich gemeint, sondern aus Leistungssportsicht. Es wäre ja auch fragwürdig, wenn es da keine Problematik geben würde. Aber ihn hätte es auf einmal überrascht, wie schnell die Entwicklung ist, hingehend zu mutmaßlich konkurrenzfähig gegen eine Top, was ist Kostyuk jetzt? Ist sie schon Top 10? Aber gegen eine Top-Spielerin halt auf jeden Fall. Genau. Und jetzt spielt sie in der ersten Runde der Auslosung, ist ja schon draußen. Wie gesagt, wir machen keine Auslosungsvorschau, aber sie spielt gegen Maya Joint, die spielt für Australien, auf Rang 53. Und da kommt dann auch der Faktor Ausstrahlung dazu.
Ja, natürlich, das ist mental.
Du spielst auf Center Court, auf einmal klar. Gegen die größte, mutmaßlich größte Spielerin aller Zeiten, ne? Margaret Court, Steffi Graf und so, kann man dann noch natürlich entgegenwirken. Aber Serena macht ja sehr was her, ne? Auch früher hat mich das immer, ich war ja auch noch, als sie angefangen hat, war ich ja selbst noch ein Kind. Und mich hat das immer so ein bisschen auch selbst als Zuschauer eingeschüchtert, wenn sie so ohne eine Mimik, eine Miene zu verziehen, auf den Platz gekommen ist. Und das schüchtert ja. Und auch Tumaini hat beschrieben in seinen Texten, wie Kostyuk, die ja sonst sehr extrovertiert ist, auch sehr klein war in der Trainingseinheit. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, ne? Auch, die du ja auch kennst aus Sicht, wenn du plötzlich gegen einen Top-Top-Spieler antrittst. Wie gehst du damit selbst um?
Ja, ja. Voll.
Zur ganzen Wahl gehört auch, also sie tritt natürlich an, weil sie sich, glaube ich, das selbst nochmal beweisen will, aber sie supportet zeitgleich auch ein Medikament, das heißt Zepbound, und ist gleichzeitig Werbebotschafterin des Herstellers dieses Medikaments Roh. Funny enough, beim Turnier in Queens, wo sie Doppel gespielt hat, wurde das Doppelmatch presented von diesem Unternehmen. Also ich mag jetzt nicht unterstellen, wie einige Medienberichte, die wir auch im Vorfeld gelesen haben, dass sie dieses ganze Comeback nur macht, um ihre Marke zu promoten, weil das ja schon ein ganz großes Risiko ist, mit Mitte 40 sich auf die größte Bühne des Sports zu stellen und sich mutmaßlich vielleicht auch zu blamieren. Und dann ist das negative Publicity. Jetzt könnte man auch sagen, für ein Unternehmen ist auch negative Publicity. Aber es gehört zumindest zur ganzen Wahrheit dazu. Sie hat mit diesen Mitteln nach ihrer zweiten Schwangerschaft 14 Kilo abgenommen und das öffentlich halt auch auf ihren riesigen Social-Media-Kanälen promotet. Ihr Mann ist Investor von diesem Unternehmen. Muss man mal beobachten. Wir gehen jetzt nicht groß da nochmal rein, aber das Medikament wird seit 2 Jahren von der WADA beobachtet, ob das mutmaßlich leistungssteigernd ist und vielleicht irgendwann verboten wird. Auch ein interessanter Enkel. Wolli, wie viel Zeit haben wir noch? 3-4 Minuten oder musst du weg?
3 Minuten.
Okay, dann widmen wir 3 Minuten. Ihr seht uns das nach. Ich glaube, das Doping-Thema war wichtig heute. Alexander Zverev. Magst du anfangen?
Ja, also ich glaube, dass er in einer sehr, sehr guten Form ist. Ich glaube, dass ihm natürlich der French Open-Titel so ein bisschen Brustlöser war, auch wenn er jetzt in Halle nicht direkt den Titel nachgeschoben hat, auch aus Gründen, jetzt da irgendwie eine Analyse zu gehen, wie er sich beim Event präsentiert hat, ist, glaube ich, nicht sehr zielführend. Das ist Freizeit für ihn, da hat er jetzt nicht die Einheiten hoch und runter geackert, aber er ist ja jetzt schon in London und bereitet sich vor. Ich glaube, ich traue ihm absolut erstmal ein Viertelfinale zu und dann gegen Fritz hat er eine ganz, ganz schlechte Bilanz und der liegt ihm einfach überhaupt nicht. Und wenn beide dann bis ins Viertelfinale kommen, ist er da wahrscheinlich in dem Setup nicht Favorit, einfach aufgrund der beiden Spielsysteme, die da aufeinandertreffen. Aber bis dahin, ja, geht er für mich eigentlich durch, weil er zu konstant ist und einfach zu viel Selbstvertrauen hat. Und es gibt für mich jetzt keinen Grund, warum er früher ausscheiden sollte, außer körperliche Probleme.
Thema körperliche Probleme. Beim Match gegen Fritz hat er selbst ja angegeben, dass es Probleme mit seiner Insulinspritze gab. Mhm. Ich habe das Match komplett gesehen. War ja erst die Interpretation, er hat Probleme mit der Hitze. Da hätte ich jetzt entgegenhalten können, nach 2,5 Wochen Hitze in Paris, dass er damit eigentlich gar keine Probleme hat. Und dann haben wir auch später erfahren, aus seinem eigenen Mund, dass es ihm noch nie passiert, dass es da eine Fehlmeldung, Fehleinschätzung vom Gerät gegeben hat. Toi, 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 dass das nicht mehr passiert. Letzte Analysefrage dazu. Glaubst du, dass die Weiterentwicklung seines Spiels endlich jetzt auch auf Rasen passt? Weil es mir auch nochmal in der Recherche nochmal so richtig bewusst geworden, dass er noch nicht übers Achtelfinale in Wimbledon rausgekommen ist in seiner illustren Karriere. Glaubst du, dass das jetzt im Gesamtkontext bereit ist, das Spiel für mehr?
Oder ja, ich glaube, ich glaube, das liegt tatsächlich eher am Draw. Okay. Dass das so auf ist, sage ich mal, auch dadurch, dass Alcaraz nicht dabei ist, da dann halt nochmal ein Spot frei wird, sich alles einen nach oben schiebt und die Konkurrenz jetzt halt nicht mehr so gespickt ist mit Federer, Nadal, Murray, und Djokovic ich da eigentlich auch so ein bisschen rausrechnen muss, wobei der auch ja, relativ hoch gesetzt ist. Also das Draw macht einfach den Weg frei.
Gut. Liebe Leute, dann beenden wir diesen Podcast. Wolli muss zum Flughafen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein extra Teil bei Patreon gibt es beim nächsten Mal wieder, dann ein paar Minuten länger, wenn wir uns das auch leisten können, damit wir das nicht irgendwie hinrotzen. Danke für eure Unterstützung, egal ob hier im freien Teil oder bei Patreon. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und das letzte Wort gebührt wie immer meinem hier physisch präsenten Wolli, wir müssen das öfter machen.
Ja, voll. Ja. Genau. Also danke an alle fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Ich hoffe, ihr seid gut durch die heißen Tage gekommen und freut euch jetzt gemeinsam mit uns auf Wimbledon. Und wir sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit neben der WM dann bei unserem geliebten Tennis bleibt. Bis dahin, ciao, ciao.